Nico Springer hat eine Hand an der Tourkarte und auch die WM-Teilnahme wird immer wahrscheinlicher. Der ganz große Dominator der Nachwuchstour kommt allerdings aus den Niederlanden. Das alles und noch viel mehr jetzt bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit einer neuen Folge in dieser Woche. Die großen PDC-Stars, die erholen sich noch vom World Matchplay, aber wir haben trotzdem Spannendes zu diskutieren. Die Development Tour in England, die biegt auf die Zielgerade ein. Die Turniere 16 bis 20 sind jetzt gespielt. Der vorletzte Turnierblock ist also durch und aus deutscher Sicht war das ein richtig starkes Wochenende, über das wir jetzt sprechen werden. Und wenn ich sage wir, dann sitzt hier gemeinsam, zumindest virtuell, mit mir mein wunderbarer Podcast-Partner Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Grüß dich, Micha Wattenberg. Ich freue mich jetzt auf die neue Podcast-Woche und wir starten natürlich aus deutscher Sicht wirklich mit großen Erfolgen, mit einem Nico Springer, der jetzt schon im Cold Opener natürlich berechtigtermaßen Erwähnung gefunden hat. Und wir sprechen aber auch über einen Leon Weber, den wir hier kürzlich noch im Podcast hatten. Also wir hatten quasi ein Next-Gen-Finale auch auf der Nachwuchstour in England. Dementsprechend, das sind gute Zeichen für den deutschen Dartsport und darüber werden wir jetzt gleich sprechen.
Ja, definitiv. Ich freue mich sehr, über Leon Weber zu sprechen. Ich freue mich sehr, über Nico Springer zu sprechen. Aber natürlich auch Wessel Nyman, der ein unfassbares Wochenende abgeliefert hat, muss man sagen, der die Development Tour in diesem Jahr wirklich dominiert und dort das zeigen kann, was man vielleicht in diesem Jahr von ihm auch schon auf der Pro Tour erwartet hätte. Aber lass uns da gleich drüber sprechen. An dieser Stelle muss gesagt sein, ihr könnt den Podcast hören auf den bekannten Plattformen. Bei Patreon seid ihr sogar schon exklusiv vorab dabei. Ihr kennt das Modell ja dort, 3,57 Euro im Monat. Da gibt es dann auch unregelmäßige Sonderfolgen. Wir bedanken uns auf jeden Fall für den Support an dieser Stelle und weisen nochmal ganz kurz hin auf den Sport1 Darts Newsletter und unseren Discord-Channel, wo ihr gerne mit uns diskutieren könnt, euch austauschen könnt oder allerlei anderes findet. Beides unten verlinkt in den Shownotes. Aber dann würde ich sagen, Kevin, lass uns jetzt mit dieser Folge für heute durchstarten. Der ganz klare Themenschwerpunkt, der liegt auf der Development Tour. Wie vorhin schon gesagt, es war der vorletzte Turnierblock des Jahres, also ein relativ vorentscheidender Block. Und ansonsten nochmal dann Richtung Ende der Folge ein Blick auf die Nordic- und Baltik-Tour, die Afrika-Tour und ein wenig Sonstiges.
Ganz genau, und Sonstiges heißt vor allen Dingen auch, dass wir auf das schauen, was in dieser Woche anstehen wird. Da vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, wir werden etwas später mit der zweiten Folge in dieser Woche rauskommen, weil wir einfach die drei Players Championship Turniere in England abwarten wollen und dementsprechend dann da die große Analyse am Freitagabend aufnehmen, wird dann Samstag früh auf allen Plattformen verfügbar sein und bei Patreon aber sehr wahrscheinlich dann schon am späten Freitagabend zu hören sein. Aber lass uns jetzt mit dem ganz klaren Themenschwerpunkt, wie du ihn nennst, beginnen mit der Development Tour. 24 Turniere werden gespielt. Die Turniere 16 bis 20 haben jetzt stattgefunden. Das heißt, wir können jetzt schon wirklich mit Argusaugen auf die Rangliste schauen, denn wirklich richtig viel wird da nicht mehr passieren bei den vorderen Plätzen. Das liegt vor allen Dingen auch an dem Mann, der beide Turniere am Freitag gewinnen konnte, an Wessel Nyman. Er gewinnt das erste Turnier gegen Travis Dudeney im Finale mit 5-4, das zweite dann gegen Nico Springer mit 5-3. Wir sprechen erstmal über das erste Turnier. Wessel Nyman, wirklich der Dominator in diesem Jahr auf der Nachwuchstour, und er gewinnt dieses Finale gegen einen für mich dann doch relativ unbekannten Mann, Travis Dudeney.
Ja, ist ein relativ unbekannter Mann, würde ich sagen, hat auch hier sein erstes Development-Tour-Finale im, Achtung, halte ich fest, 78. Anlauf geschafft, also sein 78. Development-Tour-Turnier war das, definitiv ein gutes Durchhaltevermögen, jetzt konnte er sich hier mit einem Finale belohnen. Kleiner Fun-Fact dazu an dieser Stelle: Travis Dudeney ist der erste Spieler, gegen den ich jemals bei der PDC gespielt habe, also bei meinem ersten PDC Development Tour Turnier vor 4 Jahren, durfte ich in der ersten Runde das allererste Mal ran gegen Travis Dudeney. Willst du mal raten, wie es ausgegangen ist?
Ich wollte dich schon fragen. Jetzt natürlich eine sehr spannende Sache, weil Travis Dudeney erscheint jetzt also nicht der allerjüngste Kandidat zu sein, sondern hat schon gewisse Erfahrung jetzt und 4 Jahre ist das Match schon her. Wie haben sich die beiden Wege von euch entwickelt? Du stehst bei den 2 Euro, Travis Dudeney im Finale der Development Tour und trotzdem, also ich sag jetzt einfach mal, es ging mit 4-2 an ihn.
Nee, 4-0.
4-0, okay. Also,
ja, mehr war da auch nicht drin in diesem Spiel.
Dann muss man sagen, abgesehen jetzt von diesem Finaleinzug am Freitag bei der DEF-Tour, haben wir relativ wenig von ihm gesehen in den letzten 4 Jahren.
Nee, das stimmt. Also ist auch eigentlich mehr so ein Spieler, den ich die ganze Zeit im, ich sag mal so Anfang bis Mitte, vielleicht Ende 70er-Bereich einordnen würde. Das ist auch das, was er größtenteils an diesem Tag gezeigt hat. Aber es hat eben gereicht. Er hatte das richtige Timing, er hat die richtigen Dinge zum richtigen Moment gemacht, zum richtigen Zeitpunkt und konnte sich dann hier durchsetzen. Also ohne großartig zu glänzen, die meiste Zeit so zwischen 73 und 85 gespielt, aber es hat eben gereicht und da hat er vielleicht dann auch einen Turnierbaum, der sich ihm geboten hat, genutzt.
So ist die Lage und wir sprechen jetzt konkret über diesen Turnierbaum, denn mit Leon Weber hatten wir einen Spieler, der genau diesen Weg hätte nehmen können. Leon Weber als bester Deutscher im Achtelfinale gestanden und dann geht er allerdings raus gegen Travis Dudeney, der danach auch Kandidaten besiegt, die eben absolut in seiner Range sind und Leon Weber hätte da dementsprechend auch schon das Finale in den Blick nehmen können, also das wäre absolut möglich gewesen, also Travis Dudeney hat es gut genutzt, ohne jetzt die großen Averages zu spielen, wenngleich man sagen muss, im Finale hatte er Neiman ja wirklich auf der Schippe, ne? Also 96, 97 spielen beide da, das war ein richtig starkes Finale und Dudeney konnte da dann auch ohne Druck nochmal mitgehen, hat den ganz großen Sieg dann allerdings nicht geschafft. Aus deutscher Sicht, Leon Weber, gerade angesprochen, er war auch der beste Deutsche, weil einziger Deutscher im Achtelfinale. Nico Springer schon in der Runde der letzten 32 rausgegangen, genauso Christopher Tondas und auch Finn Prokop, Jared Becker und Oliver Ufer standen in der Runde der letzten 32, also für Springer eher ein schwaches Ergebnis, für Tondas, ja, das ist so seine Range, ne? Von da an wird es dann interessant für ihn. Prokop, Becker, Ufer, für die ist das ein toller Erfolg.
Ja, da würde ich mitgehen. Das hast du relativ richtig eingeordnet. Ich meine, was Nico dann nach diesem Turnier angefangen hat zu machen, war natürlich absoluter Wahnsinn. Und du hast auch recht, gerade bei Leon habe ich natürlich als Management schon sehr drauf geschaut bei diesem Turnier. Und natürlich hatte ich auch den Turnierbaum im Blick. Gegen Tevis Dudeney ist er eigentlich auch der klar bessere Spieler. Verliert er am Ende im Decider, spielt 7 Punkte mehr im Schnitt, muss eigentlich schon 3-0 führen in dieser Partie, also kommt wirklich gut rein und ja, lässt Dudeney dann rein. Und da habe ich dir ja auch schon geschrieben, wo du dann gesagt hast, ja, also hätte, wenn und aber. Aber ich glaube, wenn Leon dieses Spiel gewonnen hätte, wenn man sich danach den Turnierbaum anschaut, also Keaton Williams, der ein 74er Schnitt spielt und Jimmy Bristow, der 81 spielt. Ich glaube, da wäre Leon dann schon in das Finale eingezogen. Hat nicht sein sollen in dem Moment. Da hat Dudeney das besser genutzt und war dann am Ende auch verdient im Finale.
Sprechen wir jetzt über das zweite Turnier am Freitag. Wessel Neiman hat es ebenfalls gewonnen, wie eben schon gesagt, im Finale gegen Nico Springer. Ihm gelingt also der Doppelpack. Er ist der 4. Spieler, der 2 Development Tour Titel an einem Tag einheimsen konnte. Nach Dean Reynolds, Martin Schindler und Josh Rock, also Dean Reynolds fällt hier irgendwie deutlich ab, würde ich jetzt mal sagen, bei diesem Viererpack. Ich denke nämlich, bei Neiman können wir auch davon ausgehen, dass da der Weg doch relativ vorgezeichnet ist in Richtung Top 32, also so ein Schindler Rock 2.0 kann ich Neiman auch zutrauen, aber Dean Reynolds, was macht der eigentlich?
Ja, Dean Reynolds so ein bisschen der Imposter in dieser Liste, so muss man sagen. Aber ja, klar, also ich sag mal, wenn man sich anschaut, wo Martin Schindler und Josh Rock jetzt sind, das würde mich nicht großartig wundern, wenn wir einen Wessel Neiman in 2 Jahren an demselben Punkt sehen würden. Also das spricht hier schon für sich. Ich hätte auch schon gedacht, dass seine Entwicklung gerade auf der Pro Tour ein bisschen rasanter schon vorangeschritten wäre zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt über ihn sprechen. Also habe ich vor ein paar Monaten gedacht. Aber irgendwie kann er das noch nicht ganz so abrufen. Aber was er hier auf der Development Tour macht, das ist wirklich absolute Masterclass.
Unter anderem auf seinem Weg in das Finale hat er Bo Greaves geschlagen im Viertelfinale. Das haben wir einen Tag später nochmal erlebt. Diesmal war es eine relativ klare Kiste, ich glaube mit 5-2. Bei Nico Springers Weg fällt auf, dass er mit Sebastian Biowecki und Keen Berry, auch 2 wirklich starke Jungs, die auch weit oben in der Rangliste stehen, geschlagen hat. hat also Konkurrenten rund um die WM-Plätze und die Tourkarten. Aus deutscher Sicht war es ein deutlich besseres Turnier insgesamt, abseits auch von Nico Springer, denn Sascha Stuhlemmer stand im Viertelfinale, Christopher Tondas im Achtelfinale, Leon Weber ist in der Runde der letzten 32 gegen Biawecki knapp ausgeschieden im Decider und Robin Beger hat ebenfalls die Runde der letzten 32 erreicht. Also da hatten wir wieder ein paar der bekannten Namen, aber auch mit Sascha Stuhlemmer, einer, der es jetzt noch nicht so konstant macht, wie das bei Nico Springer der Fall ist, der aber auch immer mal wieder jetzt echt gute Ergebnisse geholt hat.
Ja, definitiv. Sascha Stuhlemmer in einer sehr guten Form, kann das immer wieder abrufen. Auf der Next Gen ja auch wirklich schon sehr gute Ergebnisse eingefahren und ja, dann nimmt er die gute Form auch auf die Development Tour mit. Das war, glaube ich, nicht verkehrt. Aus deutscher Sicht, von daher würde ich mal sagen, okay oder beziehungsweise eigentlich ganz gut, gerade Nico, der hier die deutschen Farben natürlich hochgehalten hat. Wessel Naiman auch nochmal zwei, drei Worte zu ihm, also nicht nur die klare Nummer 1 in der Order of Merit der Development Tour, sondern auch, wenn man sich mal die Average-Rangliste anschaut, auch da relativ klar auf Platz 1. Also, wenn man da beispielsweise jetzt nochmal die Differenz zu Nico Springer anschaut, der ja auch auf der Development Tour die Saison seines Lebens spielt, dann ist Naiman da ungefähr nochmal 3,5 Punkte höher im Schnitt. Also das ist wirklich schon richtig stark, was Wessel Naiman da in diesem Jahr abliefert.
Sprechen wir jetzt über den Samstag und Wessel Naiman hat da letztendlich weitergemacht, wo er am Freitag aufgehört hat. Auch hier erreicht er das Finale, dann allerdings ist gegen, na klar, Nico Springer Endstation. Nico Springer gewinnt das Finale 5-4 nach Rückstand, nach 0-3 und auch 2-4 Rückstand dreht er diese Partie noch. Also zweimal in Folge jetzt dasselbe Finale erlebt, zum dritten Mal in Folge an diesem Wochenende Naiman im Endspiel. Die beiden haben sich jetzt hier nochmal deutlich vom Feld abgesetzt. Wir haben ein Nico Springer ja auch noch ein weiteres Mal im Finale gesehen. Wessel Naiman hat danach nochmal Endspiel gespielt. Es ist schon Wahnsinn, ohne jetzt hier schon so ein Fazit zu ziehen von diesem Wochenende. Aber ein so dominantes Wochenende von zwei Spielern, die so weit über dem Rest stehen, die auch so viele enge Partien dann für sich entscheiden. Und wenn du immer die engen Partien für dich entscheidest, dann ist auch es nicht immer nur Glück. Denn wir alle wissen, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, wahrscheinlich im Sport schon viele, immer Glück ist dann irgendwann auch Können. Und das haben die beiden jetzt auch unter Beweis gestellt an diesem Wochenende.
Hätte auch von Stromberg sein können. Wie dem auch sei, also ja, das hat einem schon so ein bisschen vom letzten Jahr die Littler van Veen-Vibes gegeben, ne? Wo man immer dachte, wann treffen die beiden aufeinander? Ah, okay, wieder hier im Finale geht's wieder rund und so weiter. Also ja, das haben die schon wirklich super gemacht. Das war das Wochenende der beiden. Also ja, was die beiden da so konstant über dieses Wochenende abgeliefert haben, gerade Wessel Naiman am Freitag und am Samstag, das war wirklich schon Wahnsinn. Aus deutscher Sicht hatten wir ein Achtelfinale für Julian Zwergl und Lukas Fraulob. Julian Zwergl, der sich durchsetzen konnte mit Averages von 72, 70, 70 und 60. Könnte man jetzt natürlich die Frage aufmachen, ja, leistungsbedingt und so weiter, aber auch hier muss man sagen, am Ende ist es fast egal, was du für Leistung bringst, wenn du eben die Matches gewinnst und wenn du eben das richtige Momentum hast und die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt machst, also von daher Chance genutzt und hier gut ins Achtelfinale eingezogen, so muss man es konstatieren.
Ja, und das müssten wir mal nachhalten, wenn dann die DevTour wirklich vorbei ist. Wie viele verschiedene deutsche Spieler mindestens einmal im Achtelfinale, mindestens einmal im Viertelfinale standen. Also das sollten wir uns mal als Hausaufgabe sozusagen notieren, dann für die Endphase der DevTour, damit wir da dann mal noch so ein Rundumfazit ziehen können. Denn das zeigt ja auch dieses Wochenende, wie viele verschiedene Namen wir hier ansprechen, die zumindest dann mal so 3, 4, 5 Spiele gewinnen. Und klar sind das jetzt nicht die Monster Averages, aber du hast es gesagt, du musst die Partien auch schon mal für dich entscheiden und auch so auf diesem 2B-Niveau jetzt im Umfeld der deutschen DevTour-Spieler haben wir eben auch schon wieder viel mehr Qualität, weil ansonsten, ja, da hatten wir dann vor ein paar Jahren 5, 6 Spieler, die diese Turniere überhaupt mitgenommen haben und jetzt haben wir eine klar zweistellige Anzahl und davon sind es vor allen Dingen Spieler, die auch alle mal 4, 5 Siege im Tank haben, ne? Also schon die Vielzahl. Es gibt da eher wenige, die nur jetzt, ich sag mal, die Nummern auffüllen bei den Turnieren.
Ja, also es ist ja genau das, was wir ja auch schon seit Wochen und Monaten ansprechen, dass eben im deutschen Dartsport diese Spitze nicht so ganz stark nach oben hinaus wächst, jetzt mit Ausnahmen wie beispielsweise Martin Schindler oder so, aber eben dieser gesamte Unterbau so extrem wächst, gerade auch bei den jungen Spielern, dass da so viele Spieler nachkommen, die einen guten Fall spielen, die den nächsten Entwicklungsschritt gemacht haben, dass sie eben in mehreren Spielen konstant gute Leistung abrufen können und so weiter und die dann eben Kandidaten sind auf Nachwuchstouren, wie hier bei der Development Tour, 4-5 Spiele mit ja auch guten Ergebnissen zu bestücken und sich da durchzusetzen. Also das macht wirklich schon Laune und da, wie gesagt, auch immer wieder dieser Vergleich, man kann es häufig nennen, wir sind halt da, wo die Niederländer schon vor ein paar Jahren waren, wie viele gute junge die Spieler, die mittlerweile auch auf der Tour haben. Und das macht mir ja eben auch wirklich Hoffnung, wenn ich da jetzt auf die nächsten Jahre Perspektive schaue, dass wir dann eben auch in der Zukunft viele junge Spieler auf der Tour sehen können. Vielleicht auch von den Namen, die wir jetzt hier immer schon wieder angesprochen haben.
Auch beim zweiten Turnier am Samstag lief es aus deutscher Sicht richtig gut. Zwar kein Finaleinzug dabei rausgekommen, aber Nico Springer und Dominik Grüllich standen beide im Halbfinale, haben dann verloren. Beide im Decider mit 4-5. Wessel Neimann und Jack Mayle waren die Kontrahenten. Neimann gewinnt dann auch das Finale gegen den englischen Gegner und ja, er holt den dritten Turniersieg im vierten Finale in Folge. Absoluter Wahnsinn auf dem Weg dahin. Nicht nur ein der Deutschen geschlagen, sondern auch mal wieder Bo Greaves, die erneut im Viertelfinale stand, zwei Viertelfinals gespielt hat, am Sonntag dann gar nicht mehr mit dabei war, aber trotzdem auch wieder gezeigt hat, dass sie es ja auch gegen die männlichen Gegner wirklich leisten kann. Hier gegen Neimann hatte sie sogar die Chance auf den Sieg, also am Ende steht ein 4-5. Es sieht mir so danach aus, als wäre da zumindest auch ein Matchstart dabei gewesen, laut Scoreboard.
Ja, man sieht halt, dass sie es kann. Also das Spiel hat sie auch über mehrere Tage mit den Männern mitzuhalten. In Bezug zur letzten Folge, ne, sind wir dann halt auch beim Punkt, ne, kann ich, wohnt ja auch meist in der Willnichstraße. Großes Stromberg-Zitat. Deswegen, aber ich meine, man sieht, sie kann's, wenn sie will. Jetzt wieder einmal zu Wessel Neimann, um diese Akte so ein bisschen abzuschließen. Du hast gesagt, er gewinnt am Freitag und Samstag 3 von 4 Turnieren. Insgesamt gewinnt er 31 von 32 Spielen. Also das ist wirklich eine absolute niederländische Masterclass, so muss man es titulieren. Und er ist erst der 11. Spieler, der in einer Development-Tour-Saison 5 Titel gewinnen konnte. Und auf dieser Liste aus insgesamt 11 Spielern stehen auch prominente Namen wie Luke Littler, Michael Smith, Luke Humphreys oder auch ein Josh Rock. Und dazu muss man sagen, die Saison hat ja noch 4 Turniere. Also da bin ich wirklich gespannt, was da noch gehen wird. Wirklich Chapeau, Hut ab.
Und sollte Wessel Neimann dann tatsächlich einen ähnlichen Weg gehen wie jetzt die anderen Namen auf dieser illustren Liste, dann werden natürlich noch definitiv sehr viel spannende Beiträge kommen, spannende Texte kommen, etc., weil die Karriere von Wessel Neimann ja alles andere als stromlinienförmig gelaufen ist. Er war jahrelang gesperrt und wir alle haben diese Geschichte schon besprochen, auch als er dann jetzt auf die Tour gekommen ist. Und wir müssen ja konstatieren, er hat diese Zeit eben genutzt offenbar. Er hat sich ja geläutert gegeben nach diesem Matchfixing-Skandal und er hat vor allen Dingen in dieser Zeit sein Spiel nicht verloren. Im Gegenteil, er hat es auf ein neues Niveau gehoben und ich finde auch, dass das jetzt keiner sein wird, wie irgendwie, ja, man muss vielleicht sogar schon einen Keen Berry nehmen, von dem ich ja irgendwie seit Jahren enttäuscht bin, der auch extrem jung schon am Start war und extrem jung auch sehr hoch gehypt wurde. Jetzt nicht so ein Kandidat wie Justin van Tergouw oder so, der gar kein Faktor mehr ist im internationalen Dartsport, aber schon auch ein Spieler, Keen Berry, der jetzt nicht das aus seinem Talent gemacht hat, bis jetzt, wie man ihm damals irgendwie mitgegeben hat. Und bei Wessel Neimann habe ich irgendwie ein gutes Gefühl, weil häufig sind ja auch gerade solche nicht stromlinienförmigen Biografien auch ein Garant für sportlichen Erfolg. Also das erleben wir im Spitzensport immer wieder, dass es eben nicht so die geradlinigen Karrieren sind, auch bei Luke Humphreys mit den Angststörungen etc. Also das ist natürlich ein ganz anderes Ding, aber trotzdem, es fällt doch häufig auf, dass im Spitzensport die ganz geradlinigen Biografien nicht immer gegeben sind.
Ja, da hast du definitiv recht. Also es gibt sicherlich auch Ausnahmefälle, die dann wieder die Regel bestätigen. Aber gerade, wenn du ihn ansprichst, so ein Keen Berry oder wer mir auch in den Kopf kommt, so ein Leighton Bennett oder von mir aus auch eine Kategorie darunter, ein Julian van der Velde, ein Owen Roelofs, das sind, glaube ich, alles Leute, die aus ihrem Potenzial, was sie haben, bislang noch nicht genügend Kapital geschlagen haben. Und da ist ein Wessel Naiman jetzt eben auf einem richtig guten Weg dahin. Also ich finde das auch sehr, sehr positiv, was er macht. Also für mich definitiv einer der wirklich der Spieler to watch für die nächsten Jahre, also auch perspektivisch dann hinsichtlich richtig guter Major-Ergebnisse irgendwann in der Zukunft.
Wir halten also nochmal fest an den ersten beiden Turniertagen. Jedes Finale mit Beteiligung von Wessel Naiman, 32 Spiele absolviert, 31 gewonnen. Ja, entweder ein Turnierwochenende von Naiman oder eine Bundesliga-Saison von Bayer Leverkusen. Also was die Bilanz betrifft, ist das ungefähr ein Level. Und dann sprechen wir jetzt über das einzige Turnier des Sonntags. Da erlebten wir dann das deutsche Finale. Das waren dann wirklich nochmal deutsche Festspiele zum Abschluss. Unfassbar, man kann es nicht anders sagen. 6 Deutsche im Achtelfinale. 4 davon erreichen das Viertelfinale, also 50% der Viertelfinalisten aus Deutschland. 3 im Halbfinale. Ein deutscher Teilnehmer des Finale war des Finals war da dann schon sicher vor Beginn der Halbfinalpartien, aber natürlich erlebten wir dann ein deutsch-deutsches Endspiel, ein Next-Gen-Endspiel, eine Revanche von vor 2 Wochen in Sindelfingen. Nico Springer gegen Leon Weber. Lustig ja auch, dass bei diesen ja dann doch wichtigeren Turnieren die Distanz im Finale kürzer ist als auf der Next-Gen. Das war so mein erster Gedanke. Am Ende geht es mit 5-3 an Springer. Bei der Next-Gen war es ein 6-4. Auch hier muss man sagen, Leon Weber, also der Spielverlauf war ja ein bisschen anders. Leon Weber führte zu Beginn 2-0, 3-1 und hat es dann ein bisschen aus den Händen gegeben. Aber am Ende gingen dann Weber die Doppel aus und Springer checkte dann sogar zum 5-3 in 21 Darts. Da wäre dann auch noch mal ein bisschen mehr drin gewesen und trotzdem wird Leon Weber genauso wie nach der Next Gen in erster Linie sehr, sehr glücklich sein, denke ich.
Ich glaube, dass ich mich wirklich unfassbar gefreut habe gestern, als Leon das Finale erreicht hat und das Ding sogar ja noch fast hätte holen können. Das ist, glaube ich, klar. Und auch, dass ich unfassbar stolz auf Leon bin, muss ich, glaube ich, hier auch nicht zu sehr rausstellen, weil das ist, glaube ich, selbstverständlich. Ist wirklich Wahnsinn, was er abgeliefert hat. Also natürlich bin ich da so ein bisschen gebiased und schaue da mit so einer gewissen Brille drauf. Aber das ist wirklich Wahnsinn, wenn du dir das überlegst, vor ungefähr einem halben Jahr das erste PDC-Turnier gespielt, während Corona erst angefangen und jetzt hier, so kann man es ja eigentlich sagen, innerhalb von 8 Tagen in 2 PDC-Finals gestanden. Also einmal am 21.07. bei der Next Gen in Sindelfingen und jetzt hier am Sonntag in Milton Keynes auf der DevTour. Also wirklich schon Wahnsinn. Ich weiß, Nico Springer hat hier nochmal was ganz anderes abgeliefert und das ist nochmal eine Klasse darüber, aber auch auf Leon bin ich unfassbar stolz. Das war wirklich richtig gut. Habe ich mich super gefreut.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Springer, genau, weit vorne natürlich, die 1 unter den Deutschen, gesamt die 2, Leon Weber jetzt beim Blick auf die Deutschen, wenn man jetzt nur dieses Wochenende betrachtet und sich vor Augen führt, dass er von den 20 Turnieren ja nur 10 gespielt hat, schon so in so einem Power-Ranking schon die 2 auf der Dev-Tour, muss man jetzt sagen. Also das waren definitiv tolle Tage, erst zum zweiten Mal die Dev-Tour mit Leon Weber da von der Partie und am Ende schlägt er mit Paul Krone und Dominik Grüllich auf dem Weg ins Finale, auch 2 Deutsche im Viertelfinale und Halbfinale. Krone als Tourkartenbesitzer auch für ihn jetzt mal ein gutes Zeichen, dass er da jetzt auch mal einen tiefen Run hat. Ne? Das erwartet man natürlich dann eher auch von einem Spieler, der eine Tourkarte hat. Bei Dominik Grüllich müssen wir sagen, ist jetzt auch nicht das erste Jahr, dass er gut spielt. Er hätte die Tourkarte wahrscheinlich ja holen müssen, wird er selbst so konstatieren mit den x verpassten Matchstarts bei der Q-School. Aber wenn ich mich richtig erinnere, stand er letztes Jahr ja auch schon mal im Finale. Also dementsprechend auch da stimmt die Richtung.
Ja, dann schiebe ich hier jetzt gerade kurz was ein, Kevin. Ein ganz kleines Ratespielchen. Du hast es angesprochen im Development-Tour-Finale. Denn Leon Weber, der war jetzt der 12. deutsche Spieler, der auf der Development-Tour in einem Finale stehen konnte. Wer waren denn die anderen 11?
Ich fange mal in diesem Jahr an. Also wir müssen über Nico Springer sprechen.
Ja.
Logisch, also es war nicht das erste Finale, was er in diesem Jahr gespielt hat, da sind schon einige dazugekommen. Im letzten Jahr, der Klassiker natürlich, das erste Turnier des letzten Jahres, Tondas und Kraft, ne?
Ja.
Dominik Grüllich.
Ja.
Ja, Martin Schindler natürlich.
Ja.
Max Hopp.
Ja.
Oh, Nico Kurz, kann das sein?
Ja.
Fabian Schmutzler.
Ja.
Wie viele fehlen noch?
3.
Christian Bunse müsste.
Ja, richtig. Mit Christian Bunse war ich übrigens am Samstag noch gemeinsam auf dem Turnier.
2 fehlen noch. Hatte irgendjemand davon mal eine Tourkarte? Verliere ich? Also habe ich jetzt irgend. Nein, okay. Kevin Troppmann?
Ja, richtig. Dann fehlt noch ein guter Kumpel von Nico Springer.
Guter Kumpel Nico Springer. Marcel Gerdon?
Richtig.
Geil.
Damit hast du alle anderen 11 korrekt geraten. Chapeau, Hut ab.
Stark. Marcel Gerdon, das dürfte aber auch schon ein bisschen her sein, oder? Hast du es jetzt gerade da auf dem Zettel? Wann der?
Gibst du mir 20 Sekunden?
Auch 25. Also ist ja schon ein interessantes Feld. Ich war erst kurz geneigt zu sagen, Lukas Wenig, aber irgendwie.
Development Tour Event 22 im Jahr 2021.
Ja, guck, ist schon ein bisschen her. Aber ja, während Corona. Also irgendwie sind die Turniere bei mir sogar relativ fest verankert oder verankerter als andere, weil es ja weniger gab in der Phase. Es gab ja dann auch einmal diese Aufteilung in UK und European Development Tour und Challenge Tour.
Richtig.
Da gab es ja auch kuriose Läufe bei Challenge Tour. Wir sprachen irgendwann zuletzt über Steven Noster. Ne?
Ja, also das stimmt und das war ja genau die Zeit, als Fabi Schmutzler so extrem einen aufgespielt
Richtig.
Hat und sich dann auch für den Alipelli qualifizieren konnte.
Ganz genau, und dort dann gegen Ryan Meikle verlor. So viel zu diesem wunderbaren Exkurs. Wollen wir dann jetzt nochmal zusammenfassen, wie es denn jetzt aktuell im Ranking steht? Denn bevor wir jetzt den Haken machen hinter die Development Tour, sollten wir darüber natürlich noch sprechen, vielleicht der Vollständigkeit halber. Wessel Neimann, im Halbfinale gegen Nico Springer übrigens ausgeschieden, also auch nicht so ganz schlecht am Ende das Turnier von Neimann am Sonntag, da allerdings dann ein klares 1-5. Und Nico Springer kommt am Ende nach diesen 5 Turnieren an diesem Wochenende auf 6.950 Pfund. Preisgeld wird natürlich nur getoppt von Neimann mit 9.250 Pfund. Aber auch Dominik Grüllich 1.850 Pfund und Leon Weber 1.700 Pfund. Richtig stark. Muss man vielleicht jetzt ein bisschen korrigieren. Also Weber jetzt in diesem Power-Ranking von diesem Wochenende aus deutscher Sicht die 3, Grüllich die 2. Aber so ein bisschen so dieser Gesamttrend, wenn man die Next-Gen noch mit einbezieht und auch die wenigen Turniere, die Weber gespielt hat, ist es wirklich famos.
Ja, definitiv. Schließe ich mich an. Dann jetzt der Blick auf die Races und die Rangliste, weil es geht ja um WM, Tourkarte etc. 4 Turniere stehen noch aus, haben wir vorhin schon gesagt. Mitte Oktober dann in Wigan in Kombination, dann wenn am Sonntag auch der erste Teil der Jugend-WM stattfindet. Danach steht dann fest, wer die Tourkarten und WM-Plätze über die Development-Tour gewinnt. Und es geht ja auch noch um die UK Open-Startplätze. Also von daher definitiv eine interessante Sache. Platz 1 dürfte jetzt vergeben sein für Wessel Naiman, der damit dann auch sein Grand-Slam-Debüt feiern wird.
Und den WM-Platz allerdings, den hat Wessel Naiman Stand jetzt über die Pro-Tour sicher. Da ist er aktuell auf Platz 19 und hat knapp 5000 Pfund Luft, also da dürfte nichts passieren. Weshalb Nico Springer und Keen Berry es zur WM schaffen würden. Und mittlerweile muss man schon davon ausgehen, dass da auch nichts mehr anbrennen wird. Also wir sind in dieses Wochenende reingegangen mit vor allen Dingen diesem klaren Ziel, was Nico Springer ja auch vor 2-3 Wochen bei uns im Podcast formuliert hat, dass er die Tourkarte holen will. Und dass es sehr stark danach aussieht, als würde er sie dann auch annehmen für die 2 Jahre und dann mal versuchen, was geht. Aber die WM, die war ja auch so ein bisschen im Hinterkopf, aber die war noch nicht so komplett realistisch. Jetzt nach diesem Wochenende müssen wir sagen, alles andere wäre schon wirklich eine große Überraschung. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass da noch viel anbrennt. Hinsichtlich Tourkarte schon mal gar nicht, aber auch nicht hinsichtlich der Weltmeisterschaft.
Ja, also ich meine, er hat über 4000 Pfund Vorsprung auf Nathan Rafferty, der aktuell quasi der Spieler wäre, der sich nicht für die WM qualifizieren würde. Dazwischen ist noch Keen Berry und es müsste schon wirklich bei den letzten 4 Turnieren alles zusammenkommen, dass Nico das jetzt nicht mehr schafft. Also Rafferty müsste eigentlich 2 Turniere gewinnen. Auch Berry müsste noch an Nico vorbeiziehen und Nico dürfte wirklich gefühlt gar kein Preisgeld einspielen und das sehe ich jetzt nicht. Also in der aktuellen Form jetzt auch im Vergleich zwischen Rafferty und Springer, also da würde es mich ja weniger wundern, wenn jetzt nicht am Ende der Gap hier noch größer wird und Nico sich da noch klarer durchsetzt. Und alle anderen, die dann dahinter sind, sind dann eigentlich schon so weit abgeschlagen, dass das nichts mehr werden sollte. Also dann wäre noch Chiron da, aber der darf ja aktuell nicht mehr spielen, weil er in den Top 32 der Welt steht. Und dahinter Sebastian Biawecki, ja, der müsste dann eigentlich schon gefühlt an so einem Wochenende den Wessel Naiman machen und ja hier 31 von 32 Spielen gewinnen. Und das sehe ich jetzt auch beim besten Willen nicht kommen.
Und wir müssen auch noch erwähnen, Keen Berry hat natürlich, genauso wie natürlich auch Nathan Rafferty, die Chance, sich auch über die große Proto noch zu qualifizieren. Das wäre jetzt auch nicht das allergrößte Weltwunder. Beide sind da aktuell nicht unter den Top 32 der Proto Order of Merit, aber das sind auch schon Spieler, die dann mal den ein oder anderen tieferen Run haben können und dementsprechend würde das natürlich dann die Development to Order of Merit auch noch so ein bisschen verschieben. Aber wie dem auch sei, Nico Springer aktuell ja 1700 Pfund vor Keen Berry und wir reden da eben nicht mehr über irgendeinen Nachrückerplatz oder so. Er ist die 2 hinter Wessel Naiman, der sich für den Grand Slam qualifizieren wird und Nico Springer eben dahinter dann derjenige, der eben nicht nur die Tourkarte holt, sondern auch bei der WM sein Debüt geben wird. Und ansonsten, wo wir gerade über die Tourkarten sprechen, da wird es natürlich noch ein bisschen spannender, sage ich mal, rund um diesen 2. Platz. Denn aktuell wäre der Gesamt-6. Sebastian Biawecki auf dem Tourkartenplatz, weil davor Naiman, Springer, Barry, Rafferty, Van Veen, die sind jetzt schon rausgerechnet. Ein weiterer Platz wird noch an Sebastian Biawecki Stand jetzt verteilt. Das könnte allerdings so dann das spannendste Rennen dieses letzten Wochenendes werden. Nämlich Danny Jansen lauert dahinter und Bo Greaves. Also theoretisch hätte sie darüber die Möglichkeit zur Tourkarte.
Ja, genau 1000 Pfund sind es, die ihr hier fehlen. Also dann jetzt nochmal ein interessanter Punkt oder die Frage, warum sie jetzt diesen Sonntag nicht mitgespielt hat. Ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo offiziell irgendwie was gab, warum das jetzt nicht der Fall war. 4 Turniere sind es noch und man muss es ihr definitiv zutrauen. Das Format hat sie, dass sie sich dann jetzt hier nochmal durchsetzen kann und vielleicht dann auch wirklich jetzt auf den letzten Metern sich die Tourkarte noch holt. Also ich meine, 1000 Pfund hört sich immer so extrem noch an, ist es aber auf der Development Tour nicht. Also das ist eben gerade auch, weil dieser Gap zwischen Finalist und Turniersieger so extrem groß sind, das ist ja ein Gap von 1500 Pfund, lass sie mal noch ein Event gewinnen und dann kann es wirklich sein, dass sie hier dann demnächst mit der Tourkarte dasteht.
Das wäre wirklich spektakulär, wenn sie wirklich einen Turniersieg holt, dann sieht es ja richtig gut aus. Und was macht sie dann? Weil dann kommen wir wieder auf die Thematik zu sprechen, wird sie die jetzt überhaupt annehmen? Meine Tendenz geht dahin nach ihren jüngsten Aussagen, sie will gar nicht auf die Tour. Und dementsprechend glaube ich, wird sie kein Turnier gewinnen, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn man etwas nicht so sehr will, dann wird man nicht irgendwie plötzlich unerwartet Turniersieger in einem doch so starken Feld. Ich glaube, dann wird sie vielleicht noch 2-3 gute Turniere spielen an diesem letzten Block, aber sie wird nicht in Richtung der Tourkarte gehen. Ich glaube, es wird am Ende ein Zweikampf zwischen Biawecki und Jansen.
Wo, glaube ich, alle deutschen Spieler relativ froh drüber sind, ist, dass Nico Springer diese Turniersiege bei der Development Tour so sehr wollte, denn es gibt ein kleines Aufatmen, denn über seine WM-Qualifikation oder mögliche WM-Qualifikation über die Development Tour wäre er dann natürlich auch in der Super League nicht mehr mit dabei. Also von daher, ich glaube, dass der ein oder andere, so gerne Nico auch hat, sich trotzdem rein spielerisch freuen wird, dass Nico dann bei der Super League nicht dabei wäre. Stand jetzt hätten wir potenziell 6 Deutsche bei der WM dabei. Schindler, Clemens, Pietrzko, Klose, Springer. Dann den Super League-Sieger, der relativ wahrscheinlich aus Deutschland kommt, ist keine fixe Sache, aber einfach aufgrund der erhöhten Teilnehmerzahl aus Deutschland schon wahrscheinlich. Und dann eventuell nochmal Wenig oder Hempel über die Pro Tour. Und dann haben wir ja auch nochmal einen PDPA Qualifier und so weiter und so fort, den West Europe Qualifier. Also da könnten ja potenziell wirklich deutsche Festspiele am Ende des Jahres in London entbrennen.
Sagen wir so, dieser letzte Julitag am 31.07. erscheint diese Folge auf allen Kanälen, ist der Tag, an dem wir zum ersten Mal in diesem Jahr sagen werden, weniger als ein neuer deutscher Teilnehmerrekord wäre eine große Enttäuschung. Stand jetzt. Also wir werden Schindler, Clemens, Pietrzko ganz sicher im Ellipelli dabei haben. Wir werden auch Nico Springer sehr wahrscheinlich im Ellipelli dabei haben. Plus einen Super League-Sieger, wenn es jetzt nicht Belmont oder irgendwie Tringler wird, dann wäre das der 5. Deutsche, Daniel Klose. Stand jetzt wäre er auch qualifiziert, da ist natürlich noch viel zu spielen, aber das muss irgendwie das Ziel sein. Und selbst wenn es er nicht schafft, ein Lukas Wenig lauert noch, Florian Hempel, da kennen wir auch immer die Präferenz der zweiten Jahreshälfte, plus auch der Tourkarten-Qualifier wäre da noch eine mögliche Option. Ja, also das muss jetzt das Ziel sein und ich bin auch so optimistisch, dass wir mindestens 6 haben werden, vielleicht sogar 7.
Dann lass uns jetzt auch nochmal über die Jugendweltmeisterschaft sprechen, die sich ja aus der Development Tour ergibt. Aus deutscher Sicht sicher qualifiziert sind, Stand jetzt, Paul Krone über seine Tourkarte, Nico Springer, Dominik Grülich, Christopher Tonders, Jannis Barkhausen, Sascha Stuhlemmer, Leon Weber, Tim Scholz und Felix Springer. Das schon mal wirklich ein gutes Line-Up, was aus Deutschland in die Jugend-WM geht. Stand jetzt wären dann auch noch Finn Prokop, Jared Becker, Jannis Bremermann und Robin Beger qualifiziert. Gerade für Finn, Jared und Jannis würde ich mich natürlich sehr freuen. Noch Chancen haben Marvin Kraft, Julian Zwergel und Oliver Ufer. Und wenn man dann dahinter schaut, ja, vielleicht noch David Schlichting und Joshua Herrmann, die Spieler, die am ehesten mit einem Run es in diese Quali schaffen könnten. Joshua Herrmann, der ja auch beim letzten Turnier, ich glaube, Event 20 war das, gegen Danny Jansen im Halbfinale stand, da im Decider rausging. Also vielleicht geht da ja.
Achtelfinale,
ja. Vielleicht geht da ja nochmal was.
Ja, ganz genau. Und David Schlichting hat ja auch schon den ein oder anderen Lauf in seiner Karriere hingelegt. Wir erinnern uns alle an die Super League natürlich, wo er auch schon mal echt tief im Rennen war. Dementsprechend, da ist vielleicht noch ein bisschen was möglich. Und gerade bei der Jugend-WM gibt es schon immer auch einige Nachrücker. Also Stand jetzt haben wir natürlich 9 schon mal ganz sicher dabei, plus eben 4, die es auch noch schaffen sollten. Dann sind wir bei 13. Wir haben Marvin Kraft, Zwergel und Ufer angesprochen, die auch nicht weit weg sind. Also wir können an die 16 Teilnehmer tatsächlich kommen und das ist auch schon eine rasante Entwicklung für das deutsche Darts. Und man muss vielleicht an dieser Stelle erstmal konstatieren, dass ja jetzt in diesem Jahr abseits von Martin Schindler nicht so die ganz großen Sprünge bislang drin waren für die Tourkartenspieler, aber für die zweite Reihe, für diejenigen, die auf der Nachwuchstour unterwegs sind, ist das Jahr wirklich ein herausragendes. Und da reden wir eben nicht nur von Nico Springer. Dementsprechend, wenn man das große Bild malt, das größere deutsche Dartsbild, dann fällt dieses Jahr dann doch eher positiv aus. Und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, was wir so in dieser zweiten Reihe erleben.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle ein Haken hinter die Development Tour, über die wir jetzt wirklich ausführlich gesprochen haben, aber weil es eben auch einiges zu besprechen gab, gerade aus deutscher Sicht. Und dann jetzt springen wir nochmal ein bisschen weiter und wir schauen nach Dänemark, denn dort gab es die Turniere 7 und 8 von 10, die auf der Nordic- und Baltic-Tour stattgefunden haben, verbunden mit den letzten 3 European Tour Qualifiern. Das Turnier 7 wird am Ende im Finale gewonnen im Decider von Darius Labanauskas. Der siegt mit 6-5 über Refre de Graaf. In Turnier 8 sieht das Finale aber wie folgt aus. Oskar Lukasiak, der gewinnt mit 6-3 gegen Marco Kantele. De Graaf, der geht dann im Viertelfinale raus gegen den Dänen Jonas Graversen. Und bei diesem Turnier, Turnier Nummer 8, fiel zum zweiten Mal in der Geschichte von Nordic und Baltic ein Neundata. Es ist der erste Neundata wieder einmal seit 2012, also seit 12 Jahren, geworfen von Teemu Haju im Spiel gegen Johnny Pedersen in den letzten 32.
Der Finne schreibt also Geschichte. Teemu Haju, der in diesem Jahr ja auch einmal bei der European Tour eine Quali geschafft hat, und Stichwort European Tour Quali, es wurden auch die letzten Startplätze aus dem Nordic-Baltic-Raum für die verbliebenen European Tour Events ausgespielt, und zwar in Budapest hat sich Cor Dekker ein weiteres Mal ins Feld gespielt, für Basel hat sich qualifiziert für das erste Event in der Schweiz Anton Östlund, ist ja ein junger Schwede, und Marco Kantele wird in Prag dabei sein, und damit toppt Marco Kantele die Rangliste der European Tour Qualifikanten aus dem skandinavischen Raum. Ich habe jetzt mal alle notiert. Marco Kantele hat 3 Qualis geschafft. Cor Dekker und Johan Engström jeweils 2. Und dann haben wir 6 Spieler mit einer Qualifikation. Andreas Harrison, Viktor Tingström, Daniel Larsson und Anton Östlund, also 4 Schweden, plus Darius Labanauskas, der Litauer, und eben der angesprochene Finne Teemu Haju. Das ist schon ein sehr diverses Bild, und gerade bei so einem Andreas Harrison, da hätte man sich echt mehr erwarten können. Und bei Marco Kantele habe ich irgendwie das Gefühl, er wird auch in 40 Jahren noch mindestens 3 Qualis im Jahr schaffen. Das ist schon irgendwie wild. Also manche Spieler, die man so richtig krass auf dem Zettel hat, da was ihre Kompetitivität betrifft, enttäuschender regelrecht, mir fällt auch jetzt erst auf, Oskar Lukasiak, was hat der eigentlich gemacht? Hat er bei den European Tour Quali-Events gar nicht mitgespielt? Das ist ja völlig verrückt. Der hat nicht eine Quali geschafft.
Ja, der konnte da nicht, der war da beim Gewichtheben. Nein, also wir haben da vorhin schon kurz drüber gesprochen vor der Aufnahme. Ich habe dir auch gesagt, also hättest du mich zu Beginn des Jahres gefragt, hätte ich dir wahrscheinlich prognostiziert, dass Andreas Harrison sich für mindestens 6 der 13 European Tour Events qualifiziert, weil er für mich in dem Nordic- und Baltic-Raum eigentlich so der Überspieler aktuell ist. Hat es am Ende einmal geschafft. Einen Viktor Tingström hatte ich tatsächlich auch noch ein bisschen mehr auf dem Zettel als mit nur einer Qualifikation. Und es ist irgendwie schon so ein bisschen, ja, ein bisschen krass, dass Marco Kantele sich hier wieder am meisten mit 3-mal durchsetzt. Also ich habe es nicht kommen sehen.
Und am Ende, wir wissen alle, wie es laufen wird. Marco Kantele wird an irgendeinem Freitagnachmittag in einer Afternoon-Session versenkt und wird dann da irgendwie 3-6 vor den Latz knallen. Irgendwie ein bisschen underwhelming. Also wir haben da so viel Potenzial und am Ende setzt sich hier meist die Erfahrung durch, ohne dass da dann irgendwie raus was entstehen kann. Also wenn wir jetzt Jeffrey de Graaf nicht hätten auf der größeren Tour und natürlich Madas Rasma seit einigen Jahren, dann wäre die Entwicklung jetzt auch nicht so positiv zu bewerten. Aber ja, die Schweden stechen schon heraus. Da gibt es eine Leistungsdichte, das sehen wir jetzt auch anhand der Qualifikation und anhand derer, die es auch nicht geschafft haben, nie geschafft haben, wie eben auch ein Dennis Nilsson, der World's Strongest Man. Ich weiß gar nicht, was der noch macht. Der scheint aber auch nicht mehr die größten Ambitionen zu haben. Oskar Lukasiak eben, dann haben wir die 4 Namen angesprochen, die es einmal geschafft haben. Engström immerhin 2-mal. Ja, und de Graaf ist natürlich auch klar, also Tourkartenbesitzer dürfen ja ohnehin nicht diese Qualis mitspielen. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, wir drehen den Globus jetzt nochmal, wie wir das immer machen, und schauen jetzt nochmal rund um die Erde, was da sonst noch so stattgefunden hat. Und wir machen Stopp in Südafrika, und zwar die African Continental Tour. Es waren mal 6 Turniere angedacht, es werden jetzt allerdings nur noch 5 gespielt, weil, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, vor so ungefähr 6 Wochen sprachen wir hier über ein Turnier in Uganda, wo wir nicht sicher waren, ob es überhaupt stattgefunden hat. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass dieses Turnier, eigentlich das angedachte 3. Turnier auf der African Continental Tour, dass es nie stattgefunden hat, weil der Austragungsort nicht verfügbar war, sozusagen. Also er war einfach nicht bereit, diese Veranstaltung auszutragen, habe ich gehört. Und dementsprechend ist jetzt diese Tour verkürzt worden. Und das 3. von dann nur noch 5 Turnieren fand ebenfalls in Südafrika statt.
Wahnsinn. Also das sind auch Geschichten, die nur der Dartsport schreibt, also der ja in vielen Ländern noch so in der Aufbauphase ist, und dann solche Sachen, dass die Tour auf einmal verkürzt wird, weil kurzfristig der Austragungsort nicht verfügbar ist. Das Turnier war ja aber, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, trotzdem ganz normal auf Dart Connect eingetragen und gescheduled, aber dann gab es auf einmal keine Ergebnisse, irgendwas, also ja, wirklich, wirklich kurios.
Das Finale dieses 3. Turniers war dann ein rein südafrikanisches, ist natürlich keine Überraschung. Johan Geldenhuis hat es im Decider mit 8-7 gewonnen gegen Cameron Carolissen. Also das sind ja die beiden Spieler, die auch Südafrika in diesem Jahr beim World Cup of Darts in Frankfurt vertreten hatten. Erwähnenswert Hilton Klein aus Botswana im Halbfinale, das dürfte der erste botswanische Dartspieler im Halbfinale eines dieser Turniere gewesen sein, lag auch daran, dass die Kenianer alle nicht dabei waren, unter anderem auch Samuel Gatura nicht, der Gesamtzweite, als Gesamtzweiter in dieses dritte Turnier hätte er gehen können und dementsprechend auch nicht weit weg von einer WM-Qualifikation. Jetzt ist dieser WM-Traum aber dann doch in weiter Ferne, weil die Kenianer und eben auch er alle nicht dabei gewesen sind. Wir dürfen natürlich nicht unterschätzen, was das einfach für ein Kostenfaktor für Reisezeiten auch sind dann bei dieser African Continental Tour. Umso besser aber, dass es im September dann in Kenia weitergeht und da dürfte dann eben auch Samuel Gatura wieder dabei sein.
Dann schauen wir mal, was da kommen wird. Definitiv interessant. Was kommen wird, ist ein gutes Stichwort. Dann lass uns jetzt nochmal den ganz kleinen Ausblick machen, was uns in den kommenden Tagen erwartet und wie es auch hier bei uns bei Checkout weitergehen wird. Wir haben die angesprochenen drei Players Championship Turniere am Mittwoch, Donnerstag und Freitag in Milton Keynes. Dabei geht es natürlich bekannterweise um die WM, den Grand Prix und die PC Finals und umso weiter wir im Kalender voranschreiten, umso wichtiger werden dann natürlich die Ergebnisse. Nicht mit dabei sind Michael van Gerwen und Nathan Espinel und wir melden uns dann mit dem Podcast am Freitagabend auf Patreon für alle, die uns da mit 3,57 Euro wohlwollend pro Monat und unterstützen und am Samstag dann verfügbar auf allen Plattformen. Top aktuell, wie immer hier bei Checkout zu den aktuellen Turnieren.
Ja, danke an dieser Stelle an alle, die uns da supporten. Wir melden uns dementsprechend auch immer ein bisschen frühzeitiger für euch in diesem exklusiven kleinen Kreis und wir planen jetzt auch noch während der nächsten zwei Wochen eine komplett exklusive Sonderfolge zu machen. Dazu dann aber in der nächsten Folge mehr Informationen. In der nächsten Woche werden wir dann unter anderem aber auch sprechen, nicht nur dann auch noch über die European Tour Qualis der Protospieler, die dann noch am Samstag stattfinden werden. Das werden wir jetzt in die nächste Folge nicht mehr packen. Das machen wir alles nächste Woche ganz entspannt. Und da wird dann vor allen Dingen eben auch die Next Gen eine große Rolle spielen, denn nächste Woche ist ja oder am Ende dieser Woche, am Wochenende, wird wieder in Sindelfingen gespielt. Next-Gen-Turniere, was sind es? 11 und 12. Also auch da biegen wir langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein. Und danach das Wochenende findet dann auch schon die MyDartCode Championship statt. Und da werden wir natürlich auch diverse Interviews etc. führen.
So, machen wir's. Kevin, ich glaube, das macht Lust auf mehr, Lust auf das, was da kommen wird. Wir bedanken uns an dieser Stelle wieder einmal fürs Zuhören hier heute in dieser Folge und hören uns dann am Freitagabend mit allen Leuten, ne, die wirklich uns unterstützen, für die wir sehr dankbar sind, oder sonst am Samstag wieder hier mit einer Folge zu den Players Championship Turnieren. Hat Spaß gemacht und ich würde sagen, damit bis dahin. Ciao.
Danke fürs Zuhören, macht's gut. Ciao, ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.